Ich heiße Harry August. Mein Vater ist Rory Edmund Halney. Meine Mutter Elizabeth Lisa Ledmill. Obwohl ich davon nichts wusste, bis zu meinem... Nun ja, bis zu meinem dritten Leben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass mein Vater meine Mutter vergewaltigt hat oder nicht. Die Justiz hätte einige Schwierigkeiten, in diesem Fall zu einem eindeutigen Urteil zu gelangen. Ein kluger Anwalt könnte das Gericht leicht von dem einen wie dem anderen Sachverhalt überzeugen. Man sagte mir, sie hätte nicht geschrien, keinen Widerstand geleistet, nicht einmal Nein gesagt, als er in der Nacht meiner Empfängnis zu ihr in die Küche kam und sich in 25 Minuten unrühmlicher Leidenschaft, denn Zorn und Eifersucht und Wut sind ebenfalls Spielarten der Leidenschaft, an ihrem Körper schadlos hielt für die Untreue seiner Gattin. So gesehen wurde meine Mutter nicht gezwungen. Andererseits, als ein Mädchen von kaum 20 Jahren, das in meines Vaters Haus lebte und arbeitete und für die vorhersehbare Zukunft von seinem Geld und dem Wohlwollen seiner Familie abhängig war, hatte sie nach meiner Meinung keine Möglichkeit, sich zu wehren und war von den Umständen ebenso zum Stillhalten genötigt wie von einem Messer an der Kehle. Zu der Zeit, als meiner Mutter Schwangerschaft sichtbar zu werden begann, befand mein Vater sich wieder im aktiven Dienst in Frankreich, wo er den Rest des Ersten Weltkriegs als weitgehend unauffälliger Major der schottischen Garde verbrachte. In einem Konflikt, in dem an einem einzigen Tag ganze Regimenter ausgelöscht werden konnten, war unauffällig eine erstrebenswerte Eigenschaft. An seiner Statt ließ es meine Großmutter väterlicherseits Constance Halney sich angelegen sein, meine Mutter im Herbst 1918 aus dem Haus zu jagen, ohne Empfehlungsschreiben und ohne den restlichen Lohn. Der Mann, der später mein Ziehvater werden sollte und desungeachtet mir mit größerer Liebe und Fürsorge zugetan als meine leibliche Verwandtschaft, nahm meine Mutter hinten auf seinem Pferdekarren mit zum Markt und setzte sie dort ab, mit ein paar Groschen in der Börse und dem Rat, bei anderen ins Unglück geratenen Damen der Gegend Hilfe zu suchen. Ein Vetter, Alistair, der mit meiner Mutter nur ein Achtel ihres Erbguts gemein hatte, doch dessen Reichtum den Mangel an familiären Bindungen mehr als wettmachte, gab ihr Arbeit in seiner Papiermühle in Edinburgh. Als ihr Bauch wuchs und sie immer weniger in der Lage war, ihren Pflichten nachzukommen, wurde sie von einem Angestellten, der etwa 3 Stufen unter der verantwortlichen Partei rangierte, still und heimlich abgeschoben. In ihrer Not schrieb sie an den Urheber ihres Unglücks. Aber der Brief wurde von meiner gewieften Großmutter abgefangen und vernichtet, weshalb die flehentlichen Zeilen meiner Mutter ihn nie erreichten. So kaufte sie am Neujahrsabend 1918 mit ihren letzten Pfennigen ein Billett für den Bummelzug von Edinburgh Waverley nach Newcastle. Und ungefähr 10 Meilen nördlich von Berwick-upon-Tweed setzten die Wehen ein. Ein Gewerkschaftler mit Namen Douglas Cranick und seine Frau Prudence waren die einzigen Zeugen meiner Geburt im Waschraum der Damentoilette des Bahnhofs. Man hat mir berichtet, dass der Bahnhofsvorsteher draußen vor der Tür Posten bezogen hatte, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und die beschneite Schirmmütze tief in die Stirn gezogen, was dem Träger meines Erachtens ein besonders finsteres und bedrohliches Aussehen verleiht, wachte er darüber, dass keine unschuldige Frau nichtsahnend den Ort des Geschehens betrat. So spät am Abend und des Festtags wegen waren im Krankenhaus keine Ärzte anwesend und der Sanitäter kam erst nach mehr als 3 Stunden und kam vergebens. Bei seinem Eintreffen war das Blut auf dem Fliesenboden längst erstarrt und Prudence Cranick hielt mich in den Armen. Meine Mutter war tot. Ich weiß nur, was Douglas Cranick mir von den Umständen ihres Todes berichtet hat. Demnach starb sie an Blutverlust und liegt in einem Grab mit der Inschrift Lisa, gestorben 1. Januar 1919. Mögen Engel sie ins Licht geleiten. Erst als der Bestatter sie fragte, was denn auf dem Stein stehen solle, kam Mrs. Cranick zu dem Bewusstsein, dass sie nie den vollen Namen meiner Mutter erfahren hatte. Man diskutierte, was mit mir geschehen solle, diesem plötzlich mutterlosen Säugling. Ich glaube, Mrs. Cranick war nicht übel versucht, mich zu behalten. Jedoch finanzielle und praktische Erwägungen sprachen dagegen, wie auch Douglas Crannicks feste und buchstäbliche Auslegung der Gesetze und sein persönliches Verständnis von dem, was sich gehörte. Das Kind habe einen Vater, rief er aus, und dieser Vater habe ein Recht auf sein Kind. Der Einwurf wäre müßig gewesen, hätte meine Mutter nicht die Adresse meines späteren Ziehvaters bei sich gehabt, Patrick August, vermutlich in der Absicht, ihn zu bitten, ein Gespräch mit meinem leiblichen Vater Rory Halney zu arrangieren. Man forschte nach, ob dieser Mann, Patrick, mein Vater sein könnte. Was im Dorf großes Aufsehen erregte, war Patrick doch seit vielen Jahren, und zwar kinderlos, mit meiner Ziehmutter Harriet August verheiratet. Und eine unfruchtbare Ehe in einem abgelegenen Dorf, wo bis in die 70er Jahre Kondome als Tabu galten, sorgte immer für willkommenen Gesprächsstoff. Die Sache war dermaßen schockierend, dass Kunde davon sehr schnell auch das Herrenhaus erreichte. Halney Hall, Wohnsitz meiner Großmutter Constance, meiner beiden Tanten Victoria und Alexandra, meines Vetters Clement und von Lydia, der unglücklichen Ehefrau meines Vaters. Ich möchte behaupten, meine Großmutter ahnte augenblicklich, wessen Spross ich war und was ich zugetragen hatte, dachte aber nicht daran, Verantwortung für mich zu übernehmen. Alexandra war es, die jüngere Tante, die eine Geistesgegenwart und Menschlichkeit an den Tag legte, deren es dem Rest ihrer Sippe ermangelte. Überzeugt, dass man ziemlich schnell mit dem Finger auf ihre Familie zeigen würde, wenn erst die Identität meiner Mutter geklärt war, unterbreitete sie den Eheleuten August folgendes Angebot. Wenn sie sich bereit fänden, den Säugling aufzunehmen und großzuziehen, ausgestattet mit Brief und Siegel von der Halney-Familie, dass es sich um ein Findelkind handle, um allen Gerüchten über einen Seitensprung den Nährboden zu entziehen, denn in weitem Umkreis hatte niemandes Wort mehr Gewicht als das eines Halney, dann werde sie ihnen monatlich eine Summe Geldes zukommen lassen für ihre Mühe und zum Unterhalt des Kindes und, wenn der Junge herangewachsen war, seine Zukunft in angemessener Weise sichern, nichts Extravagantes wohlgemerkt, so dass ich versorgt wäre und ein allemal besseres Leben hätte als das elende Dasein eines verstoßenen Bastards. Patrick und Harriet erwogen eine Weile das Für und Wider, und dann willigten sie ein. Ich wuchs als ihr Sohn auf, als Harry August. Und erst in meinem zweiten Leben dämmerte mir, woher ich kam und was ich war.